In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze hier. Und heute wird es um das Thema Straftaten im Zusammenhang mit Versammlungen gehen, auch nicht umsonst aus aktuellem Anlass. Und dazu ist heute bei mir Tim Kaufmann. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Wer stellst du dich erstmal kurz vor? Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das, was du machst?
Ja, mein Name ist Tim Kaufmann, bin Staatsanwalt hier in Berlin. Dort arbeite ich in der Abteilung für Staatsschutzdelikte. Jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren. Davor habe ich Korruptionssachen gemacht. War auch ganz spannend, aber jetzt eben Staatsschutzsachen und eben dort auch im Bereich der ganzen Versammlungsgeschehen, die hier in Berlin ja doch häufig sind, unterwegs und ja, freue mich auf das Gespräch.
Dann fangen wir doch gleich mal bei der Frage an, Staatsschutzdelikte an sich. Man hat es ja irgendwie regelmäßig, die Presse geht dann immer regelmäßig steil darauf, wenn man irgendwie schreiben kann, der Staatsschutz ermittelt. Eigentlich ist der Großteil der Verfahren relativ unspektakulär, wenn ich es richtig sehe. Also da sind viele Heil-Hitler-Rufe dabei, da sind viele Hakenkreuzschmierereien dabei und so weiter. Was macht denn überhaupt erstmal so diesen Begriff Staatsschutz aus?
Ja, also mit einem Staatsschutz fällt relativ viel, wie du schon gesagt hast. Das ist ein bisschen schwierig zu definieren. Also wenn wir über Staatsschutzdelikte reden und die Staatsanwaltschaft ermittelt im Staatsschutzbereich, dann haben wir da ja ganz verschiedene Akteure. Ne? Also man denkt im ersten Moment an die Helikopter, die aus Karlsruhe kommen und Leute irgendwie abführen. Das sind wir nicht. Wie du schon gesagt hast, wir sind vor allem eben die bei der Staatsanwaltschaft, die eben sich allgemein mit den Straftaten, die Schutz der Öffentlichkeit, Staates und seine Institutionen beschäftigen. Also eben auch diese sogenannten Heil-Hitler-Rufe, also die Verwenden dieser Kennzeichen und Symbole, aber eben auch Bereiche, ja, die so im Organisationsdeliktsbereich sind. Also Organisationen, die nicht mehr weitergeführt werden dürfen und Organisationen, die eben als Organisationsstruktur relativ verschiedene Straftaten begehen und die wir dann beobachten müssen. Und da ist eben das Kernelement, dass wir auch immer sehr stark mit der Polizei hier zusammenarbeiten, deren Bandbreite sich bei uns natürlich abbildet. Einerseits von Straftaten mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die eben beim LKA im Bereich des Staatsschutzes angesiedelt ist, aber eben auch wirklich, ich sag mal, Personenpotenzial, die, wenn man es so will, in dem ganzen Bereich rechts, links, ausländische Ideologie einzuordnen sind und eben im ganzen Bereich der Verschwörungserzählungen unterwegs sind und aus dieser Motivation, aus dieser politischen Motivation heraus Straftaten begehen. Und eben das alles spiegelt sich bei uns wieder, soweit eben nicht der Generalbundesanwalt oder die Generalstaatsanwaltschaft dafür zuständig ist.
Und welche Straftaten wären das so insgesamt? Also wahrscheinlich bei Demos, Landfriedensbruch und Widerstandsdelikte vor allem?
Also wir haben ganz klassisch natürlich bei den Demonstrationen tätlicher Angriff, Widerstand, Körperverletzung, Landfriedensbruch, aber auch, was ja häufiger mal der Fall ist, wenn irgendwelche Böller fliegen oder so, dann eben auch die entsprechende Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, was so ein bisschen ja, so exotisch klingt, aber das ist dann relativ schnell schon in dem Bereich. Das haben wir, aber eben auch Straftaten nach dem Vereinsgesetz, wenn es eben um Fortführung von entsprechenden Vereinen geht, aber auch Hausbesetzungen, wenn es um Hausfriedensbrüchen, wenn wir da irgendwo sind, wenn es eben um politische Aktionen geht, wenn eben gewisse Bereiche, gewisse Häuser oder Institutionen gestürmt werden, um die eben für ihre politischen Interessen zu vereinnahmen. Das haben wir aber auch, ja, Straftaten, die eben aus einem gewissen Personenpotenzial, also Stichwort rechte Gefährder etc. pp. Begangen werden. Das können dann alle Delikte sein, da haben wir eben besonderer Fokus drauf.
Wenn wir irgendwie sozusagen über dieses Verwenden von Symbolen reden, so 86a, diese ganzen Konstellationen, also Hakenkreuz als verbotenes Element kennt man, aber da steckt eine ganze Menge mehr dahinter, oder?
Na klar, also das ist nicht nur das Hakenkreuz, das man kennt, sondern auch Aussprüche, Symbole, Darstellungen, die wir immer beobachten müssen. Das ist natürlich, ich sag mal, im rechten Bereich der verbotenen Symbole der NSDAP sind die man als nächstes Mal irgendwie kennt, ikonenhafte Darstellung des von Adolf Hitler auch irgendwie darunter zu fassen. Also es sind eine Bandbreite, die man irgendwie sich anschauen muss, aber auch, ich sag mal, irgendwelche Zitate, die irgendwann mal im Stürmer aufgetaucht sind. Also es ist etwas, wo man sich ein bisschen auch mit einer gewissen historischen Feinheit ranwagen muss und irgendwie analysieren muss, was wurde denn irgendwann mal von der entsprechenden Organisation bzw. Teilorganisation vereinnahmt, verwendet, um das eben im Rahmen der politischen Agitation zu benutzen. Und ja, da in dem Bereich sind wir eben und müssen diese, ja, Feinheiten herausarbeiten und gucken, ob das eben schon die Schwelle der Strafbarkeit so überschritten hat. oder ob es eben nicht überschritten ist, ob es einfach nur irgendwie eine sozial adäquate Verwendung von etwas gibt oder eben nicht. Also gerade um das Beispiel, das du ja aufgebracht hast, mal zu nennen, es ist ja nicht so, dass quasi per se immer jede Nutzung des Hakenkreuzes strafrechtlich relevant ist. Also man kennt ja so ein bisschen aus Demonstrationskontexten die Darstellung eines Hakenkreuzes, was in Mülleimer geworfen wird. Das können wir auf den ersten Moment sagen, ja, es ist ja ein Hakenkreuz, es ist doch verboten, das zu nennen. Aber hier ist ganz klar, dass quasi Sinngehalt, also quasi ist hier nicht ein positiver Bezug zu dem Hakenkreuz da ist und damit ein positiver Bezug zur NSDAP, sondern ganz klar für jeden außerhalb erkennbar eine Abgrenzung stattfindet und quasi diese Art des Verwendens wiederum nicht strafbar ist. Also wir müssen, können es nicht nur einzeln auf die jeweilige Darstellung beziehen, sondern müssen uns im Kontext anschauen, wie das Symbol verwendet wird, ob quasi hier wirklich eine positive Bezugnahme stattfindet oder ob letzten Endes eine ganz klare Gegnerschaft dargestellt wird. Und in dem Bereich müssen wir uns da bewegen. Und das macht es auch so spannend, im Ergebnis diese Straftaten zu begutachten und die Frage sich zu stellen, ist es jetzt eben strafbar oder in welchem Bereich bewegen wir uns jetzt da?
Aber wenn es irgendwie sozusagen bei dem Hakenkreuz, das in den Mülleimer wandert, da ist es dann noch relativ eingängig, das sozusagen zu kontextualisieren und zu sagen, das ist also offensichtlich gegen diese Ideologie gewandt und muss deshalb nicht strafbar sein. Wie ist das denn mit irgendwelchen Verfremdungen von Zitaten oder von Hakenkreuzen und so weiter in anderem Kontext? Also sozusagen wirklich irgendwelche Äußerungen, die ähnlich mal irgendwie vor 70, 80 Jahren von Goebbels gefallen sind, die sich aber in Nuancen entscheiden, aber trotzdem quasi wahrscheinlich das gleiche Gedankengut transportieren. Gibt es da irgendwie eine feste Liste, was dann quasi die wirklich die Strafbarkeit begründet? Und wenn ich da leicht abweiche, bin ich schon raus oder lässt sich das auch gegen einen Beschuldigten kontextualisieren?
Also feste Liste gibt's nicht. Also ich wäre froh, wenn sie jemand hat, gerne schicken. Das wird mir meine Arbeit erleichtern und ich könnte früher nach Hause gehen immer. Aber die Liste gibt's nicht. Wir müssen es quasi immer an dem Grunddelikt uns anschauen, also die Grunddarstellung anschauen, schauen, ist es quasi, das ist das, was gesetzlich uns vorgegeben wird, ist es quasi zum Verwechseln ähnlich? Kann man es als objektiv Dritter, der sich dieser Symbolik irgendwie gegenüber sieht, mit der Grundsymbolik irgendwie verwechseln, beziehungsweise grenzt es, ist es so weit abgegrenzt davon, dass man eben diesen Zusammenhang nicht mehr herstellen kann. So, jetzt sind wir alle, wenn wir so eine Akte vor uns haben, keine objektiven Dritten. Das ist nun mal so. Niemand irgendwie auf der Welt ist objektiver Dritter. Aber wir müssen uns versuchen, in diese Lage zu versetzen, wie kann man es denn verstehen? So, und das kann man nicht auf eine Liste schreiben. Das ist natürlich ein Judiz, das man irgendwie entwickeln muss. So, und das ist auch so, da kann man auch mal daneben lang und sagen, ja, das habe ich irgendwie in meiner Position, in meiner Sozialisation, die ich ja auch selbst durchlebt habe, irgendwie anders interpretiert und andere interpretieren es nochmal anders und da kommt man auch manchmal zum Ergebnis, dass man ja das vielleicht ein bisschen zu sehr in eine Strafbarkeit reingedrückt hat oder zu wenig, das kann auch sein. Deshalb haben wir es in der Abteilung so, da wir ja irgendwie alle mit diesen Phänomenen zu tun haben, dass wir auch einfach mal rumgehen und fragen, ja, wie siehst denn du das? Ist das irgendwie etwas, was nur ich jetzt irgendwie hier so und so interpretiere oder quasi siehst du es auch so und versuchen so ein bisschen eine Umfrage zu machen, um halt uns vielleicht durch die Vielzahl der subjektiven Einschätzungen diesem sogenannten objektiven Dritten irgendwie anzunähern. Also bisher habe ich ihn noch nicht gefunden, diesen objektiven Dritten.
Wenn ihr euch mit Versammlungsrecht beschäftigt habt, war es irgendwie bis vor einigen Jahren hauptsächlich immer der 1. Mai und die Straftaten, die damit im Zusammenhang in Berlin erfolgt sind. Und dann kam Corona. Und das hat dann auch nochmal einiges geändert, was eben sozusagen das Auftreten von Leuten auf der Straße betraf, was auch das Verwenden von Symbolen betraf und so weiter. Was müssen wir dazu wissen?
Ja, wie du schon richtig sagst, es war lange Zeit in Berlin der 1. Mai ganz groß. Jetzt kenne ich es irgendwie aus meinem Zeit des Studiums auch noch so, dass der 1. Mai etwas größer war, seitdem ich in der Abteilung jetzt da bin, ist er ehrlicherweise immer ein bisschen weniger geworden.
Vielen Dank dafür, danke.
Ja, wir tun unser Bestes. Und andere Phänomene sind in den Vordergrund gerückt. Und eins davon war eben auch diese ganzen, ich nenne jetzt Corona-Demonstrationen, die sich einerseits natürlich mit berechtigten Sorgen, was da jetzt irgendwie genau passiert in der Welt, beschäftigt haben, aber auch andererseits eben von Menschen genutzt wurden, die mit Verschwörungserzählungen und ganz klare einer politischen Agenda unterwegs waren und dort quasi sich Personen auf einmal gesammelt haben, die wir so aus Demonstrationskontexten gar nicht kannten. Also quasi, wenn man an so eine aufwieglerische Demonstration denkt, dann denkt man selten an irgendwie eine Familienmutter aus einem Schwabenländle, die nach Berlin irgendwie reist, um da mal zu zeigen, dass das Corona-Regime Unrecht hat. So, sondern das sind ganz andere Personen. Das war zuerst mal eine Herausforderung, wie man mit denen eigentlich umgeht. Also wie man die einschätzt, wie es bei so einem Potenzial allgemein ist und dann eben auch, was auf den Demonstrationen gesagt, getragen und gezeigt wurde. Und das ist, wenn wir anknüpfen, das, was wir zuvor gesagt haben, die Frage, wie interpretieren wir eigentlich irgendwas, dann hatten wir da sehr oft dieser Vergleich von wegen, das, was damals im NS-Regime passiert ist, das passiert jetzt nochmal, der Staat will uns kontrollieren und all diese Erzählungen, also so sehr stark so eine Gleichsetzung mit der Shoah, was ich dann so, das kann man so ein bisschen kennen, gegipfelt ist in dieser Darstellung von den sogenannten Ungeimpft-Sternen. Ne? Also ein David-Stern, gelb unterlegt, den man eben aus der Kennzeichnung von Jüdinnen und Juden im Dritten Reich kennt und dort eben mit der Überschrift der Unterlegung ungeimpft, also sich quasi in so einer Verfolgungstradition zu fühlen wie Jüdinnen und Juden im Dritten Reich. Und das haben wir eben dort gewertet als eine Verharmlosung des Holocausts. Da kommt es immer ein bisschen was Einzelfall dazu, wie das getragen wurde, wer hat es gesehen, was wurde dazu gesagt, also die Kontextualisierung. Aber plötzlich waren wir auch nochmal mit solchen Aussagendelikten, die wir vorher gar nicht kennen, beschäftigt. Und das macht es auch total spannend. Also das ist ja quasi, klar, strafrechtlich relevant und total unschön, aber wenn ich jetzt rein aus meinem Interesse für Strafrecht und irgendwie für politisches Denken irgendwie argumentiere, dann ist genau das ja das, was das irgendwie spannend macht. Wir sind in einer Situation, wo irgendwas Neues entsteht, wo wir plötzlich mit einem neuen Sachverhalt konfrontiert sind. Wir müssen es jetzt irgendwie werten. Wir können das nicht einfach so passieren lassen, sondern sind vor der Frage gestellt, durch Presse, durch Strafanzeigen, durch Hinweise, die wir sonst bekommen, uns jetzt irgendwie dazu verhalten zu müssen, was denn das jetzt ist. So, ist es jetzt schon strafbar oder ist es eben nicht strafbar? So, und dann geht die Diskutiererei los und das macht es total spannend, irgendwie diese Versammlung politisch zu betrachten als Bürger, aber gleichzeitig eben auch in der beruflichen Situation zu sagen, okay, was passiert denn da genau? Wie können wir da, müssen wir da was machen? Können wir da was machen? Ist es eben strafrelevant? Was ist der Kontext dazu? Und sich damit auseinanderzusetzen, macht auch einfach richtig Spaß.
Trinkt ihr denn mit eurer Argumentation auch gegenüber den Beschuldigten und dann späteren Angeklagten durch? Also gibt es irgendwie dann Leute, die in der Hauptverhandlung sitzen und sagen, okay, das mit dem gelben Ungeimpftstern war eine blöde Idee, sehe ich ein, bin ich übers Ziel hinausgeschossen oder erreicht man diese Leute gar nicht?
Es ist jetzt schwer, quasi für alle Beschuldigten zu sprechen. Das weiß ich nicht. Dafür habe ich auch jetzt nicht dieses Datenmaterial zu wissen, ob da quasi, wie viel Prozent sich da jetzt irgendwie Reue gezeigt haben oder nicht. Aber ich glaube schon, dass ich kenne auch Einzelfälle, wo sichtbar gemacht wurde, dass man, okay, ich wollte es doch nur auf überspitzte Art und Weise darstellen, wie es mir so ging, emotional. Und das auf einer rein menschlichen Ebene ist es natürlich auch total doof für so einen Handwerker oder irgendwie eine Friseurin, der irgendwie jetzt in Corona plötzlich einen Job verliert, das Gefühl hat, dass das irgendwie alles schief läuft und dass man sich irgendwie anders gewünscht hätte, dass der Staat reagiert und dass man so einen inneren Frust hat. Und manchmal sehen das auch dann Beschuldigte während so einer Hauptverhandlung ein und sagen, ja, das war irgendwie, ich war in der Zeit irgendwie ja total lost. So, ich wusste nicht genau, wohin mit meinem Frust und das war halt irgendwie mein Ventil. So, das kann ich, wie gesagt, menschlich nachvollziehen. Trotzdem aus meiner Sicht ist es nicht die Rechtfertigung, in solche Äußerungen zu tätigen, weil es ja doch ein gutes Stück übers Ziel hinausgeschossen ist. So, wenn man was politisch adressieren will, dann kann man das durchaus machen und deshalb sind die Versammlungen ja da. Und das ist ja das, was wir alle, wenn wir mit Versammlungskontexten zu tun haben, ja im Hinterkopf haben müssen. Wir haben Versammlungsgrundrecht. Wir haben in Berlin auch eine sehr liberale Ausformung des Versammlungsgrundrechts, was total wichtig ist. Aber wir haben eben auch quasi Straftaten, die wir begutachten müssen. Und in diesem Spannungsfeld sind wir einerseits eben Versammlungen zu ermöglichen, Versammlungsfreiheit zu gewähren, ist zentral und gleichzeitig eben aber auch diese Straftaten zu ahnden und quasi diesen Spagat immer zu schaffen zwischen politischer Meinungskampf darf auch mal irgendwie deftig sein und darf auch mal irgendwie mit starken Worten geführt werden. Aber quasi irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, es ist jetzt eine Vergiftung des Diskurses auf eine Art und Weise, die es eben nicht mehr im politischen Meinungskampf darstellt, sondern wo es eben um strafrechtlich relevante Äußerungen geht. Und da kommen wir dann ins Spiel.
Um es mal überspitzt aus der anderen Sicht heraus zu formulieren, wie anmaßend ist es eigentlich gegenüber Bürgern, die sich gegen den Staat wenden, dann als Staatsanwaltschaft einzuschreiten und zu sagen, das, was ihr euren Überlegungen zugrunde legt, sind reine Verschwörungstheorien und hat mit der Wahrheit gar nichts zu tun?
Ja, schwierige Frage. Ich glaube, und davon bin ich wirklich so tief überzeugt, dass es der demokratische Rechtsstaat ausmacht, dass es einen Diskurs geben muss. So, das jetzt ganz irgendwie rechtsphilosophisch uns da irgendwie anschauen, dann gibt es da irgendwie was, das nennt man Diskurstheorie, und da gibt es verschiedene Sprecherinnen und Sprecher in dieser Diskurs, und die müssen auch alle quasi einen gleichen Zugang zum Diskurs haben und dürfen weder niedergebrüllt werden von anderen Diskursteilnehmern noch quasi aufgrund einer Situation der Ausgrenzung, der Angst oder der Gewalt von dem Diskurs abgehalten werden. Und wenn man über politische Themen redet, dann muss es auf einer Augenhöhe passieren. Und ich glaube, als Staat ist es nicht anmaßend, zu versuchen, diesen Diskurs zu organisieren und zu schauen, inwieweit man quasi die Voraussetzungen eines guten Diskurses schaffen kann und dann eben solches Verhalten strafrechtlich auch zu ahnden, wo es quasi auf die Art und Weise versucht wird, den Diskurs zu verhindern, der wirklich Diskurs ist, quasi. Und das sehen wir in ganz vielen Kontexten aktuell, dass versucht wird, so eine Art Diskurs zu verhindern und quasi letzten Endes mit unlauteren Mitteln auf den Diskurs einzuwirken. Und das finde ich eben nicht anmaßend, einen Diskurs zu schützen, weil ich glaube, das ist ein konstitutives Merkmal der Demokratie, dass Leute auf Augenhöhe, ohne Angst und mit gleichem Zugang Diskurse führen können.
Inwiefern ist denn überhaupt das Berliner Versammlungsrecht, du hast gerade gesagt, irgendwie liberaler und offener ausgestaltet als das Versammlungsrecht in anderen Ländern? Ich dachte, Versammlungsgesetz der Bundesrecht.
Ja, das ist Klassikerfrage. Ich glaube, da musste ich mich schon irgendwie in dem ersten Semester rumschlagen. Der Frage der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes zum Land ist ja einer der wenigen Bereiche, wo manche Länder quasi vom Bundesrecht abweichen, das ja noch fortgilt, solange quasi das Land nicht von der Gesetzeskompetenz insoweit Gebrauch gemacht haben. Berlin ist eines der wenigen Länder, das mit dem Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz eine abschließende Regelung getroffen hat und soweit quasi das Versammlungsgesetz des Bundes ersetzt. Und dort sind an verschiedenen Stellen die Liberalität zu sehen. Sei es bei Versagungsgründen, sei es bei Auflösungsmöglichkeiten, aber auch Straftaten, die verfolgbar sind. Also mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer, dass die Beißes bei sich führen von Waffen auf Versammlungen. So nach dem Bundesversammlungsgesetz ist es eben immer eine Straftat, wenn man Waffen bei sich führt. Beim Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz ist es eben so, dass nur dann, wenn es quasi als Auflage untersagt wurde, entsprechende gefährliche Gegenstände bzw. Waffen bei sich zu führen. So, da sieht man schon, dass quasi das in der Regel wird es verboten, das ist klar, aber der Grundsatz hintendran, der hinter dem Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz steht, ist eben nochmal liberaler, was die Versammlung angeht, was, wie gesagt, vor dem Hintergrund dessen, was ich eben gesagt habe, mit der Ermöglichung von Diskursen nicht total gut finde. So, es ist gut, wenn Versammlungen stattfinden, auch wenn das Arbeit bedeutet für die Polizei oder auch für uns manchmal so. Das ist gut, dass auf der Straße quasi Diskurse ausgetragen werden.
Und zudem haben wir ja durch Bundestag und Regierungssitz in Berlin auch hier nochmal ein besonderes Potenzial, gerade die Diskurse hier auszutragen. Insofern wahrscheinlich auch das nochmal Hintergrund für die Liberalität der Berliner Regelung. Okay, von den Corona-Maßnahmen und den Querdenker-Demos und so weiter, danach kam dann, was auch eure Abteilung so am Rande belastet hat, was vor allem verfahrenszahlenmäßig, die Klimaaktivisten, wo ja auch immer wieder dieser Konflikt im Raum stand, was ist quasi alles noch im Rahmen der Versammlungsfreiheit, in diesem Fall auch noch für ein tatsächlich auch grundgesetzlich ausdrücklich geschütztes Ziel mit dem Klimaschutz und den eigentlich eher harmlosen Blockaden und so weiter, die jetzt strafrechtlich eher niederschwellig angesiedelt sind. Und damit war irgendwie schon in allen damit solchen Verfahren belasteten Abteilungen relativ viel zu tun. Dann kam der 7. Oktober und der Angriff der Hamas auf Israel und die Geiselnahmen und damit auch hier wieder in Berlin eine relativ große Zahl von Versammlungen, die dann dazugenommen haben. Was kam da auf euch zu?
Kam und kommt. Es ist ja immer noch so, dass wir mit den ganzen Versammlungssituationen zu tun haben. Nur mal irgendwie einen Zahlenraum zu stellen, wir sind jetzt quasi bei der Polizei mit Verfahren von 2500 Verfahren nur in diesem Themenbereich beschäftigt, also haben da schon eine große Verfahrensanzahl.
Stand jetzt wäre Anfang März,
genau.
Wenn wir das aufnehmen, ja.
Genau. Und ja, ich bin ein Podcast-Anfänger. Und damit haben wir sehr viel zu tun und arbeiten das jetzt sukzessive ab. Was wir allerdings gesehen haben, und das war jetzt so Anfang des Überfalls der Terrororganisation Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung und den israelischen Staat so, dass Versammlungen in dem Kontext sehr stark verboten wurden und natürlich sich darüber auch ein Frust entladen hat. So, also wir sehr stark quasi Ansammlungen im Bereich Neukölln, Kreuzberg hatten, wo Leute sich eben versammeln wollten, trotz des Verbotes der Versammlung und es natürlich da auch zu Straftaten kam, also Widerstand, tätigen Angriff etc. pp., weil die Polizei eben dort quasi diese Ansammlung auflösen wollte und aufgelöst hat. Und das ist eben so ein ganz klassischer Bereich der Demonstrationsstraftaten, die wir so haben, nämlich quasi ja, Angriffe und Widerstandshandlungen auf Polizeibeamte, die halt quasi diese Auflagen oder beziehungsweise die Verbote durchsetzen wollen und durchsetzen müssen, uns da irgendwie quasi ein Dissens darüber gibt, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Und da kommen wir eben an, haben wir eben eine hohe Anzahl, die aber ehrlicherweise bei so einer ganz rechtlichen Betrachtungsweise relativ einfach zu bearbeiten sind. Ne? Man muss sich immer die Frage stellen, war die Diensthandlung rechtmäßig oder die Vollstreckungshandlung? Das kann man immer relativ einfach feststellen aus meiner Sicht, denn da ist es im Einzelfall nicht so rechtmäßig, die Rechtmäßigkeit zu prüfen wie eben Verwaltungsrecht, sondern da ist man schon vor dem Hintergrund, dass das alles eine dynamische Lage ist und dass die Polizeibeamten da auch in einer besonderen Situation stehen, von dem Prüfungsmaßstab etwas geringer. Das ist rechtlich nicht die große Herausforderung, vielmehr, und da quasi ist es ähnlich gelagert wie in den zuvor genannten Kontexten, sind es eben die Äußerungsdelikte, die Propagandadelikte, die wir uns genau anschauen müssen. Was wird denn eigentlich da gesagt? Wie ist da die Stimmung? Wird da eingewirkt auf Personen, dass sie etwas machen sollen oder unterlassen sollen? Haben wir da Aufruf zu Straftaten? Ist da eine Volksverhetzung mit dabei? Wird da der Holocaust geleugnet, oder verharmlost, was eben auch auf den Demonstrationen zu beobachten ist? Und da ist auch ganz wichtig, einfach so einen Eindruck zu bekommen, wie so eine Versammlung so läuft und was da so genau passiert, um das zu beurteilen, um quasi eben auch nochmal ausgeführt, diese aktuelle politische Lage, die man halt hat, mit den strafrechtlichen Maßstäben, die man irgendwie anwenden muss, in Zusammenhang zu bringen. Und das hat die Monate nach dem 7. Oktober jetzt auch gezeigt, dass das auch in dem Kontext nochmal eine große Herausforderung ist.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück, denn wir waren gerade an dem Punkt zu sagen, also Versammlungsfreiheit, Grundrecht, kollektive Meinungsbildung, hohes Gut. Und jetzt hatten wir auf einmal auf der anderen Seite, die Polizei kann ja auch Versammlungen verbieten und damit dann Strafbarkeiten begründen. Also wenn wir sozusagen diesen Weg zwischenzeitlich ein bisschen kleinteiliger aufdröseln könnten. Also erstmal, ich muss eine Versammlung bestenfalls, wenn es keine Spontanversammlung ist, angemeldet haben. Ich brauche aber keine Genehmigung der Behörde. Dann kommt die Polizei und kann aber trotzdem im Rahmen für diese Versammlung, im Rahmen des Versammlungsfreiheitsgesetzes, entsprechende Auflagen erteilen. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, eine Versammlung von vornherein verbieten zu können?
Ja, also wie du dir vorstellen kannst, aufgrund der Dogmatik, die wir eben so ein bisschen dahergeleitet haben, sagen, okay, das ist schon Versammlungsfreiheit allgemein hohes Gut und dann nochmal in Berlin besonders liberal ausgestaltet, sind die Hürden da natürlich hohe. Wir sind da im Bereich der Gefahrenabwehr. Also wir sind da gar nicht im Bereich der strafrechtlichen Verfolgung von irgendwas. Das ist Aufgabe der Versammlungsbehörde, also der Polizei hier in Berlin, diese Versammlung soweit zu begutachten und zu fragen, muss da mit Auflagen oder gegebenenfalls mit einem Verbot gearbeitet werden. Und dort ist es eben wie in allen Bereichen im Gefahrenabwehrrecht, ob quasi durch diese Durchführung der Versammlung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gegeben ist oder prognostiziert werden kann. So, das ist quasi der Maßstab, den wir uns da bewegen. Und das muss die Versammlungsbehörde prüfen und quasi eine Prognose anstellen. So, was wird da passieren? Was wird da gegebenenfalls gerufen? Was hat das für eine Auswirkung auf Dritte? Sind Rechtsgüter da betroffen, die von Dritten, von der Allgemeinheit? Ist damit Ausschreitung zu rechnen? Und aufgrund von dieser Prognoseentscheidung wird dann quasi eine entsprechende Auflage erteilt, oder wenn quasi auch mit Auflagen die Sicherheit nicht hergestellt werden kann oder dass man denkt, man kann die Sicherheit nicht herstellen, dann wird eben da eine Verbotsverfügung ausgesprochen, dass eben diese Versammlung nicht durchgeführt werden darf. So, das ist quasi der letzte Schritt, die letzte Möglichkeit, die man da hat. Aber welche Entscheidung oder welche Prognose da die Versammlungsbehörde im Einzelfall bei der konkreten Versammlung angestellt hat, dann müssten wir wahrscheinlich mal irgendwie so ein Extra machen mit der Versammlungsbehörde. Das weiß ich nicht, weil es auch einfach nicht die Arbeit der Staatsanwaltschaft ist, das zu beurteilen, ob da die Versammlungsbehörde eben die richtigen Prognosemaßstäbe angewandt hat.
Das wäre dann zu überprüfen durch die Verwaltungsgerichte letztlich, weil wir ja im Polizei- und Ordnungsrecht dann sind. Und das wären dann quasi diese klassischen einstweiligen Verfügungen erstmal zum Verwaltungsgericht, dann zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, das dann letztlich entscheidet, kann die Verfügung, die Auflage oder das Verbot irgendwie so Bestand haben oder nicht. Wenn ich jetzt eine Versammlung habe, die komplett verboten ist, ist klar, dann begründet sich dann an einer Teilnahme an der doch stattfindenden Versammlung schon die Strafbarkeit oder nicht? Oder?
In dem Fall wäre es quasi eine Ordnungswidrigkeit. Quasi da wären wir auch zunächst mal prioritär raus. Bei Ordnungswidrigkeiten ist da die Versammlungsbehörde zuständig, das zu verfolgen. Ist halt quasi tateinheitlich dazu, wird irgendwie noch eine Straftat begangen, dann wird es quasi bei uns mitverfolgt, wenn quasi eine prozessuale Tat vorliegt, die man eben da nicht aufspalten kann. dann sind wir quasi auch für diese Ordnungswidrigkeit mit zuständig, wenn es eben der Straftat zusammentrifft. Wie gesagt, die Teilnahme selbst an einer verbotenen Versammlung ist da noch keine Straftat.
Was passiert bei Versammlungen, die erstmal grundsätzlich stattfinden dürfen, auch von mir aus unter Auflagen, und die dann aufgelöst werden?
Na, das ist quasi ähnlich wie das Verbot am Ende. So, ne? Im Zweifel wird dann die Polizei sagen, die Versammlung ist eben jetzt aus den Gründen aufgelöst. Dann wird das ein paar Mal durchgesagt, dass sie jetzt aufgelöst und dass die Personen sich zu entfernen haben. Und wenn die Personen sich nicht entfernen, dann wird quasi diese Auflösung dann mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt. Was bedeutet, dass die Polizei einfach die Menschen zunächst mal versucht wegzusprechen. Das ist immer so das Polizeijargon dazu, also ansprechen, sagen, ja, so und so sieht's aus, vielleicht haben Sie mitbekommen, die Versammlung wurde aufgelöst, bitte entfernen Sie sich jetzt hier, gehen Sie bitte in die Richtung oder jene Richtung, hier wird keine Versammlung mehr statt. Und wenn es dann irgendwie Leute gibt, die sich da weigern, dann wird das auch gegebenenfalls mit körperlichem Zwang durchgesetzt.
Das heißt auch, dass quasi der Großteil der ganzen Straftaten sich wahrscheinlich dann nach Auflösung einer solchen Versammlung dann ereignet, wenn die Versammlungsteilnehmer den Aufforderungen, sich zu entfernen, nicht Folge leisten. Aber in der Regel sind ja auch schon vorherige Straftaten, die begangen werden, seien es eben Strafbare, Parolen und so weiter, dann auch erst der Anlass für die Polizei, die Versammlung für aufgelöst zu erklären. Wahrscheinlich auch, nachdem man erstmal mit dem Versammlungsleiter nochmal irgendwie versucht hat, das Ganze irgendwie niederschwelliger zu befrieden. Was sind denn sozusagen jetzt diese Äußerungen, die da strafbar werden können?
Also jetzt im konkreten Kontext mit den Straftaten, die im Zusammenhang mit Versammlungsgeschehen rund um den sogenannten Nahostkonflikt stattfinden, haben wir eine große Bandbreite, die wir auch schon zum Teil kennen. Also es gab ja vor ein paar Jahren schon so Verbote von Demonstrationen rund um den sogenannten Al-Nakba-Tag, wo diese Parolen schon aufgetaucht sind. Also ganz prominent, was ja aktuell diskutiert wird, ist die Frage eben der Aussage From the River to the Sea, die wir hier in Berlin eben als eine entsprechende Parole der Organisation Hamas einordnen und damit eine Parole einer Organisation, die verboten ist und die als verfassungswidrig bzw. terroristisch gilt. Und soweit wir eben diesen Teil haben, aber auch quasi Parolen, die einen volksverhetzenden Charakter haben, die eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten darstellen. Also bombardiert Israel, klassisch etwas, was gerufen wird. Oder den Vergleich zwischen der Situation in Gaza, die ohne Frage humanitär total schlimm ist, aber die Situation zu vergleichen mit der Shoah, also Plakate, wo drauf steht, Stop the Palestinian Holocaust. So, also quasi durch diese qualitative Gleichsetzung mit der Shoah, eben die Frage Verharmlosung der Shoah, das ist eben etwas, was ganz häufig aktuell noch stattfindet, dieser Vergleich. Oder allgemein volksverhetzende Parolen, die eben nicht auf die politische Verantwortlichkeit in Israel abstellen, sagen ja, diese oder jede Entscheidung des Parlaments oder der Regierung halten wir für falsch, was ja eine legitime Kritik an politischen Entscheidungen ist, sondern quasi auf das Jüdischsein von Personen abstellen, also von Karikaturen, die ganz klar mit jüdischen Zuschreibungen arbeiten und antisemitische Betrachtungen haben. All das findet da statt und das ist vom Ablauf her ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, so. Diese Straftaten, die da stattfinden, kann man so ein bisschen zweiteilen. Einerseits die Straftaten, die in der laufenden Versammlung stattfinden. Da sind es vor allem Aussagedelikte, die quasi Aufforderungen zu Straftaten beinhalten, Volksverhetzung, Beleidigung, eben all das. Und dann das, was im Nachgang, wenn es eben zur Auflösung kommt. Und da, sage ich mal, sind es die handfesten Delikte. So, da wird sich halt gegen die Durchsetzung dieses Verbotes oder der Auflösung gewehrt. Da geht es dann nicht mehr um Parolen, da geht es dann darum, dass eben dann wieder schon gegen Vollstreckungsbeamte oder tätlichen Angriff, weil man eben die Versammlung durchführen will, dass das eben im Fokus steht. Und das macht es dann auch ja, so ein bisschen zweigeteilt als in der Bearbeitung quasi. Das eine ist ein bisschen schwieriger in der rechtlichen Wertung und das andere dann quasi von dem, was als wirklich handfeste Gewalt ausübt, ist nochmal eine andere Perspektive.
Das war, als es irgendwie losging mit den ganzen Demonstrationen nach dem 7. Oktober, auch für die Polizei relativ schwer einzuschätzen. Also ihr musstet da aus der Abteilung heraus spontan eine Rufbereitschaft quasi einrichten, um dann ad hoc quasi auf Zuruf mal zu sagen, welche Äußerungen möglicherweise strafrechtlich relevant sind und einen Anfangsverdacht begründen und welche nicht. Wie lief das ab?
Ja, also es war natürlich für alle total überraschend, was da so passiert ist. Also ich weiß auch, dass ich da zu Hause saß und irgendwie den Live-Ticker verfolgt habe und plötzlich der Abteilungsleiter irgendwie uns allen schrieb von wegen, ja, so und so sieht's aus, wir müssen da jetzt irgendwie schnell agieren und da versuchen irgendwie eine minimales Maß an Rechtssicherheit irgendwie herzustellen und zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Und hatten da eben auch die Polizeibeamten, die da standen bei diesen spontanen Versammlungen, die stattgefunden haben oder Ansammlungen, die stattgefunden haben und jetzt irgendwie was haben wollten, mit was sie arbeiten können. Und das ist so ein bisschen natürlich in der Betrachtung schwierig, quasi so, wie du schon eingangs irgendwann erwähnt hast, so eine Liste zu haben, was in Strafrecht relevant ist und was nicht strafrecht relevant ist, war da ja nochmal schwerer, weil es ein neues Phänomen war. Und dort mussten wir dann quasi genau versuchen, irgendwie den Beamten vor Ort zu sagen, ja, es kommt drauf an. Das ist natürlich irgendwie eine relativ schwere Aussage, wenn man da irgendwie steht, eine Barrikade brennt links und rechts nehmen die Kollegen jemand fest und man sieht da hinten irgendwo ein Schild, wo irgendwas draufsteht und dann ist so ein Staatsanwalt, der zu Hause sitzt und sagt, ja, es kommt drauf an, Moment, ich gucke meinen Kommentar und ach ja, was wird denn da grundsätzlich gerufen und ist das Ganze jetzt irgendwie geeignet, die öffentliche Sicherheit zu stören oder nicht, wobei das irgendwie eine abstrakte Geeignetheit ist. Das ist natürlich irgendwie eine schwierige Situation, in der man da ist und wo man irgendwie auch das Bedürfnis der Polizei verstehen kann, sagen, okay, wir brauchen hier konkrete Angaben. So, und dann wollen die irgendwie hören, strafbar, nicht strafbar und irgendwie einen Fahrplan haben. Das geht da letzten Endes nicht, sondern wir versuchen da nur beratend irgendwie dabei zu sein, um zu sagen, okay, das könnte das eben umfassen und es geht da in der ersten Linie nur darum, zu sagen, okay, es könnte ein Anfangsverdacht bestehen. So, wir müssen ja nicht sagen, das ist jetzt irgendwie, das wird der BGH irgendwann auch so sehen. Das weiß ich nicht, bin zu selten in Karlsruhe, aber quasi ein Anfangsverdacht kann das begründen und das reicht dann mal aus, um den Polizisten da etwas an die Hand zu geben. Und dennoch ist es quasi aus der Entfernung total schwer, das zu machen. Und mir ist deshalb ganz wichtig, immer auch so ein persönliches Bild zu bekommen, wie denn das da genau aussieht. Also wie wird es denn gerufen? Mit welcher Intonation? Welche Richtung? Ist es eher so ein erklärendes Gesagte oder ist es irgendwie was wirklich auf eine Reaktion der Masse aus ist? Und sowas ist ja auch für diese ganze Kontextualisierung total wichtig.
Und welche Beweismittel haben wir dann dafür? Also das heißt, die Polizei nimmt dann irgendwie im Rahmen der Versammlungen das Ganze auf und ihr wertet das aus oder wie funktioniert das?
Na, wir haben halt zunächst mal quasi einen Personalbeweis im Sinne dessen, dass wir die Polizeibeamten hören können. So, die schreiben dann ja immer Tätigkeitsberichte beziehungsweise zeugenschaftliche Äußerungen, wenn sie etwas wahrgenommen haben, wo wir sagen, Moment mal, das ist strafrecht relevant. Das ist natürlich total wichtig, weil die uns ja vor allem auch den Kontext konkret erklären können, was war das für eine Versammlung, wer war da irgendwie Anmelder, was ist da passiert.
Wie verlässlich ist sowas denn, wenn links die Barrikade brennt, rechts gerade jemand festgenommen wird und ich in der Entfernung das Schild sehe?
Na, also das sind schon geschulte Beamte. So, das sind ehrlicherweise Leute, die machen jedes Wochenende nichts anderes. Dafür beneide ich sie nicht, dass sie da jedes Wochenende irgendwo rumstehen müssen und sich wahlweise diese oder jene Versammlung anhören und anschauen müssen. Aber die haben halt einen Blick dafür. So, die haben auch dann Aufgabenteilung, wer sich quasi um die brennende Barrikade kümmert und wer den anderen das andere mal ein bisschen Blick hat. Also das finde ich schon ziemlich verlässlich. Was in den letzten Jahren mehr Bahn gebrochen hat und was total wichtig ist, eben auch die Frage Aufnahmen von Videokameras. So, die Polizei filmt sehr viel selbst mit, so dass man sagen kann, okay, bevor man überhaupt da irgendwie eine Person vielleicht mal aus der Demonstration rausnimmt, weil sie gegebenenfalls eine Straftat begangen hat, wird das zunächst mal gefilmt und geguckt, ne, was ist denn da genau? Das hilft uns sehr, weil wir das ja schon irgendwie ein objektiveres Beweismittel haben als, wie gesagt, eine Person, die mit ihren subjektiven Einschätzungen auch Sachen beobachtet. Und auch Dritte, die gegebenenfalls ein Video aufnehmen, auch das zur Verfügung stellen können. Man selbst kennt es ja, wenn man bei Twitter bzw. jetzt X irgendwie runterscrollt und sieht dann irgendwie ganz viele Demonstrationen und Aufnahmen davon, dass man auch vielleicht da das eine oder andere Video mal rauszieht und sagt, okay, ah, so war das, das ist da passiert, ah ja, danach hat es irgendwie da geknallt und da hat irgendwas gebrannt und da ist irgendjemand losgelaufen. Das ist alles so etwas, was wir irgendwie da beurteilen müssen. Und das macht die Polizei also quasi auch diese Recherche im Nachgang, was quasi online so stattgefunden hat, um uns quasi auch so ein bisschen anzureichern, was in dem Sachverhalt genau drin ist.
Wie funktioniert das mit der Identifizierung der Beschuldigten überhaupt? Also ich meine, der Redner, der irgendwie auf der Bühne steht, hinter dem Mikro, relativ klar, aber die Rufe aus der Menge, wie kriegt man das hin?
Eben, ja, man versucht es quasi mit Abgleichen im Internet. So, ne? Es gibt ja diese Möglichkeit, diese sogenannte OSINT-Recherche quasi zu recherchieren, was online, wo eine Person online auftaucht und da öffentliche Quellen, Open-Source-Quellen anzuzapfen und zu gucken, quasi, gibt es irgendwie Bilder online von der Person, hat die vielleicht irgendwo ein Profil, das öffentlich zugänglich ist und man da quasi einen Kreuztreffer bekommt. Aber klar, wenn das jetzt irgendwie eine Masse ist, die irgendwas ruft, wird es schwer sein herauszufinden, wer das war. So, das ist nun mal so. Deshalb ist es eben so wichtig, dass die Polizei dann quasi, wenn so eine Straftat begangen, also wenn so ein Anfangsverdacht einer Straftat besteht, eben auch in die Versammlung gegebenenfalls eben reingeht, soweit das eben polizeitaktisch möglich ist, das ich nicht beurteilen kann. Bin kein Taktiker, was das angeht, und dann die Leute rausnimmt, um sie halt zu identifizieren. So, das müssen wir halt machen, um zu wissen, wer es war und gegebenenfalls vielleicht ein Schild oder so irgendwas zu beschlagnahmen als Beweismittel, das bei sich getragen wurde, damit man da auch was hat. Das ist halt die Möglichkeit der Identifikation, die wir da haben.
Ist diese ganze rechtliche Einordnung denn irgendwie leichter geworden, jetzt nachdem das Bundesinnenministerium eine Verbotsverfügung nach dem Vereinsgesetz erlassen hat?
Ob es jetzt leichter geworden ist, das glaube ich jetzt nicht. Ich finde, man hat ein zusätzliches Argument bekommen. So. Man hat quasi zusätzlich zum Argument, dass die Hamas diese Aussage eben auch in ihre Charta aufgenommen hat, 2017, quasi diese Zielbestimmung, man will einen palästinensischen Staat from the river to the sea haben und das quasi ganz prominent da platziert hat, eben durch diese Bewertung des Innenministeriums auch nochmal irgendwie in so eine übertragende Zuschreibung zu der Hamas nochmal bekommen. Das hat so ein bisschen festgeschrieben aus meiner Sicht, aber leichter geworden ist es nicht. So ist immer noch die Rechtsfrage, die wir haben und die ja nicht nur uns in Berlin betrifft, sondern ja bundesweit.
Gibt es irgendwie eine bundesweite Abstimmung dazu?
Man steht so im Kontakt und bekommt mit, was woanders passiert, dass es da jetzt regelmäßige Runden gibt, wo man sagt, hey, was sagt ihr denn, was sagen wir denn, wie seht ihr das, wie sehen wir das? So ist es jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht ein regelmäßiger Austausch, aber man ist natürlich in dem Themenbereich, in dem man da unterwegs ist, auch irgendwie vernetzt. Man kennt sich von Fortbildungen und hat sich oftmals schon mal gesehen, dass man da auch mal nachfragen kann, habt ihr auch mal so Fälle gehabt und wie seht ihr das, was ist eure Argumentation? So eine Art von Abstimmung gibt es da schon, aber dass da jetzt die großen Runden und Telefonschalten jeden Montag gibt und da quasi eine Genese aus, was wurde bei euch auf der Demo am Wochenende gesagt und was bei uns und wie bewerten wir das? So ist es nicht.
Es scheint ja jetzt sozusagen so ein bisschen nachzulassen, was diese ganzen Demonstrationen betrifft, obwohl jetzt am vergangenen Wochenende irgendwie auch nochmal 7000 auf der Straße waren, aber das wohl weitestgehend friedlich abgelaufen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist das auch der Strafverfolgung zu verdanken, weil ihr so ganz schnell reagieren könnt?
Zunächst mal teile ich deine Beobachtung. Es wird, was die Demonstration angeht, etwas entspannter und die Demonstration insgesamt auch so friedlicher, könnte man doch sagen. Ich glaube, es ist zweierlei. Es ist einerseits der Umstand, dass natürlich es ist ein Zeitablauf und andere Themen rücken nochmal in den Vordergrund. Auch quasi eine Empörung, die es vorher gab, lässt vielleicht nach. Das sind alles quasi so Umstände, die dazu führen, dass auch gewisse Personen nicht mehr auf Demonstrationen gehen und das eben weniger wird. Das ist, glaube ich, eine Teil, der nichts mit uns zu tun hat, sondern einfach eine ganz normale wellenförmige Bewegung von, ja, so Bewegungsaktivismus irgendwie ist. Und der andere Teil ist natürlich schon so, dass quasi man versucht, das Ganze, was ich eingangs gesagt habe, zu sagen, okay, Sicherstellung von Diskurs. Also die Leute sollen demonstrieren und sollen auch darauf aufmerksam machen, dass es eine schwierige humanitäre Situation im Gazastreifen gibt. Und es ist ja gerade in Berlin, wo es halt Menschen, die eine Migrationsgeschichte und eine palästinensische Migrationsgeschichte haben und da auch viele Menschen in Berlin leben, total wichtig, dass die auf die Situation von ihren Angehörigen aufmerksam machen können. So, und sollen sie auch tun und quasi das in den Diskurs mit einbeziehen können. Das ist quasi etwas, was wir jetzt aktuell halt sehen, wo eben auf den Teil aufmerksam gemacht wird, was friedlich abläuft. So, das ist auch meine Beobachtung bei den Demonstrationen der letzten Monate, bei denen ich dabei war, dass es eben ganz selten noch irgendwie von Aussagendelikten dazu kommt, dass da auch was gerufen wird, was total problematisch ist, wo wir sagen, das geht nicht. So, der Teil hat sie wirklich abgeflacht. Ich glaube auch ein bisschen mit zu verdanken ist es der Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. Ich will ja nicht sagen, es ist nur die Strafverfolgung, die das gemacht hat. Wir haben ein, zwei Sachen natürlich schnell angeschoben, haben zum Teil auch schnelle Verurteilungen hinbekommen nach so den Demonstrationen. Aber eben quasi diese Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft, die dazu geführt hat, dass ja wir quasi diese Balance gefunden haben zwischen ganz klar Versammlungen ermöglichen und die Möglichkeit der Versammlungsfreiheit, so gut es geht, eben zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Demonstration laufen kann, aber eben auch zu zeigen, wo quasi die Grenze des Strafbaren erreicht ist. Was zumindest mal in dem, was ich mitbekomme, immer wenn es mit den Veranstaltern ins Gespräch geht und sagen, okay, das geht nicht, auch zu einer gewissen Einsicht geführt hat, wo dann auch darauf eingewirkt wird, okay, es wird nochmal auf die Gruppe eingewirkt, zu sagen, das dürfen wir nicht sagen, das sagen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir hier nicht hören, denn wir wollen auf die Situation der palästinensischen Menschen aufmerksam machen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen mitverantwortlich, vielleicht sind wir auch dafür, dass es irgendwie besser geworden ist.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Die Prozessbeteiligten, bitte.